Schön, coole Zeugnisse. Es ist schön, davon zu hören. Auch den Nachwuchs im Team bei uns. Ja, ich weiß nicht, wer von euch beim letzten Lobpreisgottesdienst da war. Vor 2 Wochen. Genau, wo unsere Freunde aus Tschechien da waren. Das war sehr cool, die erzählt haben. Von dem, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das kleine Übersetzungsmalheur erinnert. Für die, die nicht da waren, es war der Jim da, der ursprünglich aus Amerika kommt, und ich habe ihn übersetzt, und er hat so ein paar Sachen erzählt, die er uns mitgeben wollte. Und was er gesagt hat, war: "We need to go where Jesus points us." Was übersetzt heißt: wir müssen dahin gehen oder dorthin gehen, wohin Jesus uns ausrichtet. Was ich aber gesagt habe im Eifer des Gefechts: wir müssen dahin gehen, wo Jesus uns hinrichtet. Und es war... ich habe erst einen Moment gebraucht, bis ich selber mitgekriegt habe, was ich gesagt habe in dem Moment. Das war sehr witzig, wir haben alle sehr gelacht. Und auf jeden Fall glaube ich, dass dieser Satz hängen geblieben ist, also dass Leute sich an diesen Punkt erinnern können. Aber ich habe festgestellt über die letzten zwei Wochen, dass mir das eigentlich nochmal nachgegangen ist. Wir müssen dahin gehen, wo Jesus uns hinrichtet. Das ist ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich habe so über dieses... mir selber sterben nachgedacht, über dieses an den Punkt geben, wo ich mir selber nicht mehr der wichtigste Mensch bin, sondern wo Jesus mir alles wert ist. Und erst war das so eine lustige Begebenheit, aber ich merke, das arbeitet in meinem Kopf, und ich merke, ich habe auch viele Situationen in meinem Alltag gesehen, wo ich sage, ach krass, ich will dahin, dass ich das wirklich von ganzem Herzen sagen kann. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Ja, und wir singen das in so vielen Liedern: Jesus, mein Leben gehört dir, und du bist alles, was ich habe, und ich brauche nur dich. Aber ich merke, wie spiegelt sich das genau in unserem Leben wider? Viele sind so Sachen, die merke ich auch für mich selber ganz oft, eine christliche Floskel geworden sind. Sowas, was wir singen, was wir sagen. Aber ich will, dass mein Leben das widerspiegelt mit meinem ganzen Sein. Dass Jesus der eine ist und dass er alles ist, wofür ich lebe und wofür ich da bin. Und dass ich mir nicht mehr selber der Nächste bin und mich nicht zuerst kümmere um das, was ich brauche. Und ich habe es überlegt, wenn ich an Petrus denke, der hat auch so einen Moment gehabt, wo Jesus ja zum ersten Mal so ein bisschen ankündigt, ja, und es wird mich jemand verleugnen und ich werde verraten werden. Und Petrus ist der Erste, der sich hinstellt: Herr, ich nicht, nee, niemals. Ich würde sogar für dich sterben. Und ich bin mir sicher, dass Petrus das aus vollem Herzen gesagt hat und mit purem Ernst, dass er das gemeint hat: Jesus, ich würde für dich sterben. Ich werde nicht derjenige sein, der dich verleugnet. Aus vollem Herzen gesagt. Und dann heißt es später: und er folgte ihm von Ferne. Und wir wissen, wozu das geführt hat. Was ist dann passiert? Verleugnet, ja. Er hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt: Gott, ich würde für dich ans Kreuz gehen. Ich würde eine Kugel für dich nehmen, so in die Richtung. Ich würde für dich, ja, für dich sterben. Und ja, und er folgte ihm von Ferne und hat ihn verleugnet. Und mich hat das so getroffen, dieses... krass, und er hat das so ernst gemeint, und dennoch war er dann an dem Punkt, wo er sagte: ah, ich halte doch zurück und ich kann mich nicht so hingeben, wie ich es eigentlich gerne würde. Ja, wo also ich mich selber sehr gefragt habe: was ist in meinem Leben auch bloß ein Lippenbekenntnis, und wo will ich eigentlich wirklich sein? Ja, und wo sind wirklich meine Entscheidungen und meine Taten und meine Gedanken vollkommen in Einklang mit diesem: ich gebe Gott Ehre mit allem, was ich bin? Und ich glaube, was diesen Dienst oft einfordert oder was oft unsere Gedanken, unser Denken einfordert, ist unser Ego. Es ist irgendwie in uns drin, dass wir erstmal an uns selber denken und unser Ego viel davon einfordert, dass wir merken, wir sind zuerst darauf ausgerichtet: was brauche ich, was habe ich das Gefühl, was gerade wichtig ist für mich und selbst in unserem Leben mit Gott. Also ich stelle das bei mir selber fest, sehr. Das predige ich gerade sehr zu mir selber, dass es da oft zwei Schienen gibt, die ich fahre. Ich bin Gott ganz hingegeben, aber trotzdem merke ich irgendwie, ja, es geht auch in eine andere Richtung. Und es waren viele Bibelverse, die mir jetzt in der Zeit so immer wieder hochgekommen sind. Und ich will euch mal ein paar davon vorlesen. Jetzt mal alles nur die Paulus gesagt hat. Also was Paulus in den Briefen an die Gemeinden immer wieder schreibt. Zum Beispiel aus Galater 2,20, das habe ich vor uns schon mal erwähnt: und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dann steht in Philipper 3, Vers 10 bis 12, Da geht ein bisschen früher los, der Satz, aber da geht's los, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Und das finde ich so schön, wie er weiterschreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Das finde ich so schön, dieses Paulus sagt, ich bin von Christus ergriffen, ich will dem nachjagen, ich will dahin, dass ich mein ganzes Leben komplett hingebe, einfach nur, um bei ihm zu sein. Dann weiter in Philipper 1, also gleicher Brief, da steht, dass wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ah, krass, wie man das sagen kann. Das Leben ist für mich Christus, ist mein Leben und Sterben Gewinn. Und mir ist sehr bewusst, dass er auch oftmals über den wirklich körperlichen Tod redet, aber ich glaube, jemand, der das sagen kann, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, der hat das wirklich begriffen, was es heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir und alles, was ich bin, gehört ihm. Dann in Philipper 2 steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und später, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist alles sehr, sehr schwere Verse. Und auch in Römer schreibt er, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Das hat Paulus so oft drin, wir sind des Herrn, ob wir leben oder sterben. Und ich finde es krass, dass auch wie er schreibt, ich bin von Jesus so ergriffen. Und bei dem, was Paulus schreibt und wie er die Dinge ausdrückt, da sehe ich, dass er an einem Punkt war, wo er sagt, ich habe eigentlich in meinem Leben nichts mehr zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren, aber ich habe alles zu gewinnen durch Jesus. Und Paulus hat sehr viel verloren. Er hat ein krasses Leben durchgemacht, wenn wir auch so das durchlesen, wie er unterwegs war, als er Jesus getroffen hat oder mit Jesus angefangen hat zu leben. Er hat viele Dinge durchgemacht und viel eingebüßt, auch von Sachen, die er vorher als wertvoll erachtet hat. Und es ist so spannend auch, weiß man jetzt aus der Kriminalistik, sage ich jetzt mal, dass Leute, die nichts mehr zu verlieren haben, sehr gefährlich sind. Also so unberechenbar, die sind nicht erpressbar, da ist nichts, was sie berechenbar macht, es einfach, sie haben nichts mehr zu verlieren und deswegen geben sie auch alles. Und dort ist es ein negatives Beispiel, aber ich glaube, wenn wir wissen, wir haben nichts mehr zu verlieren, weil alles Jesus ist und weil Jesus unser Ein und Alles ist, dann werden wir gefährlich für die finstere Welt, dann werden wir gefährlich für die Mächte, die gegen Gott stehen, die gegen sein Reich stehen, weil wir bereit sind, alles dafür zu geben und wirklich in das hineinzukommen, wofür uns Jesus gesetzt hat. Ja, um den Vater auf dieser Erde wiederzuspiegeln. Und es ist so, also ein bisschen so eine schwere Sache, aber auch das kleine Einmaleins der Nachfolge, habe ich so das Gefühl, das, worauf es immer wieder hingeht. Auch wie Jesus mehrmals in den Evangelien zu seinen Jüngern sagt, da steht, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Und immer wieder das Leben, wer sein Leben verliert. Und also wo er nicht unbedingt vom natürlichen, körperlichen Tod redet, sondern von dem Leben, das wir uns aufbauen, unserem Ego, unserem, wo wir denken, das ist uns wichtig, unsere Anerkennung, unser Ansehen, alles, was unsere Persönlichkeit vor Menschen ausmacht. Wer dieses Leben behalten will und versucht aufzubauen und zu schützen, der wird es verlieren. Aber wer es aufgibt für Jesus, der wird es erhalten. Der wird in Jesus einen echten Schatz bekommen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, habe ich bei mir selber manchmal das Gefühl und sehe das so, dass wir so oft versuchen, so einen Spagat zu schaffen. Obwohl wir sagen, Jesus, ich will dir ganz gehören und will dir ganz folgen, so auf zwei Booten unterwegs sind, mit zwei Füßen. Auf diesem, Jesus, ich gebe alles für dich, aber auch auf dem, aber mir ist es wichtig, wie Leute mich sehen. Mir ist es wichtig, dass ich meine Träume erfüllen kann, die ich im Leben habe, dass es mir gut geht irgendwie. Und und sind so in diesem für Gott und für mich und diese Boote fahren aber irgendwie in zwei unterschiedliche Richtungen. Und es ist eine Radikalität, wo ich merke, es ist so schwer zu leben und es ist auch schwer, vor allem aus uns selber rauszuleben. Wir brauchen Gott als unseren Helfer dafür, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns da hineinführt, was es heißt, ganz für Jesus zu leben. Und ich merke immer wieder, dass ich mich nur hinstellen kann und sagen, Jesus, ich verstehe es nicht. Ich kriege es selber nicht gebacken. Ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du mir zeigst, was es heißt, ganz für dich zu leben, aus vollem Herzen, mit meinem ganzen Sein. Da sind wir so auf Hilfe angewiesen und haben das nicht in uns selber. Und es ist so ein bisschen wie ich eigentlich meine Predigt überschreiben würde. Es geht nicht um mich. Das ist mal ein anderes Thema. Es geht nicht um mich. Also damit meine ich nicht nur mich, sondern auch jeden von uns. Es geht nicht um uns. Ich merke, ich liebe es auch sehr. Wir hatten jetzt erst ein Jüngerschaftsschulwochenende, wo es um Identität ging. Auch wirklich darüber zu reden, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus und mit welchen Dingen er uns ausstattet, was für Gaben er uns gibt, unseren Selbstwert zu bauen. Und ich glaube nicht, dass sich das dem unbedingt widerspricht. Das sind einfach zwei Seiten einer Wahrheit. Dieses, Gott gibt uns Dinge und befähigt uns und füllt uns aus, aber im Endeffekt können wir uns nicht daran hängen. Die Gaben, die wir haben, die Dinge, was unsere Berufung ist, das, wo Gott uns hineinführt, das ist kein Fundament, auf das wir bauen können. Da gehört diese andere Seite dazu, dieses, es geht nicht um mich und ich bin nicht der Mittelpunkt in dem. Und ich merke so, wenn ich meine Beziehung mit Gott anschaue, bin ich öfters mal, ich meine, kennt ihr vielleicht auch, an Punkten, wo ich merke, ich bin etwas, also irgendwie wäre unsicher in meiner Beziehung mit Gott und denke so, ach, irgendwie brauche ich von dem mehr und irgendwie habe ich das Gefühl, Gott begegnet mir gar nicht so richtig und eigentlich müsste ich mehr im Gebet wachsen oder ich müsste... Also diese ganzen müsste und ich müsste doch eigentlich woanders sein, wo ich jetzt bin. Und irgendwann in diesem ganzen Prozess von Gott, ich bräuchte noch so viel mehr in meinem geistlichen Leben, stelle ich fest, dass ich genau so dastehe. Und mich um mich selber drehe. Das, was ich brauche, wie mein geistiges Leben einfach aussehen müsste und kriege irgendwann mit, ach krass, ich schaue überhaupt nicht auf Gott in dem Ganzen. Er ist überhaupt nicht der Mittelpunkt in dem, was ich tue, was ich denke, was ich fühle. Und da kommen wir ganz schnell, selbst in allem geistlichen Denken, so auf das Ich-Fokussierte. Und ich merke immer die Momente, wo mir das bewusst wird, oder manchmal waren es so Liedtexte, die mich daran erinnern, wo ich an den Punkt komme, ach wie krass, es geht überhaupt nicht um mich. Ich merke, das ist so eine erleichternde Sache, wo ich meine Augen heben kann und sagen kann, Jesus, es geht komplett um dich. Und ich weiß, dass du der Herr des Universums bist, dass du mich gemacht hast, dass du einen Plan für mich hast und dass du dich perfekt darum kümmern kannst, dass diese Dinge passieren. Und irgendwie davon wegzusehen und auf Jesus hin, merke ich, da liegt so eine Freiheit drin. Und oft habe ich erlebt, dass gerade in den Momenten, wo ich loslasse und wo ich aufhöre, für mich selber zu kämpfen und diese Dinge, auch geistliche Dinge, die hochgeistlich sind und wo ich denke, das will Gott auch für unser Leben, aber wo ich aufhöre, das zu mir zu ziehen und versuchen, das zu erreichen, sondern meine Hände aufmache, dass Gott das in mein Leben hineinschenkt. Aber nicht deswegen, weil ich hart dafür gearbeitet habe, sondern deswegen, weil ich auf ihn schaue und weil ich sage, okay, Jesus, es geht nur um dich, ich will von mir wegschauen. Es geht nicht um das, was ich brauche. Weil ich merke, dass dieses zweigleisige Leben so, das bringt uns in eine innere Zerrissenheit, so in eine innere Anspannung. Das merke ich ganz oft so. Jesus, ich will dir ganz nachfolgen und will mich dir ganz hingeben. Aber gleichzeitig merke ich, dass ich gerade in den Zeiten, wo niemand zuschaut, ne, wo ich nicht unter Christen bin, wo man sich gegenseitig irgendwie auch ermutigen kann und gegenseitig anfeuert und sich gegenseitig ins Gebet zieht, dass ich mich da sehr viel um mich drehe und merke so, in meinen Gebeten so, Gott, was kannst du mir geben? Und es ist so meine Frage, also einfach mal eine bisschen herausfordernde Frage an uns, wo sehen wir, dass wir eigentlich noch uns selber dienen? Und es ist keine verdammende Frage, das müsst ihr aber mal aufpassen hier, sondern ich glaube, dass Jesus durch diesen Prozess in Beziehung mit ihm sein einfach tiefer da hineinführen will. Und das ist kein, ach, du bist noch nicht da, wo du eigentlich sein solltest, sondern ein, hey, lass uns mehr da hineingehen, dass du dich selber da loslassen kannst. Und wir haben die Freiheit zu entscheiden. Die Freiheit zu entscheiden, will ich das? Will ich das mehr aufgeben? Oder will ich an dem festhalten, so dass ich mir selber wichtig bin? Und ich glaube aber, dass echte Freiheit, wo ich merke, an den Punkten, wo ich sie erlebt habe, ganz viel an den Punkten war, in so einer Freiheit von mir selber. Freiheit, auf das zu schauen, was ich brauche und was mein Herz gerade benötigt oder was mir jetzt wichtig wäre. Und ein Beispiel, so, wo ich merke, das ging mir so, ich war vor ein paar Wochen in so einem Jugendgottesdienst in Freiberg zum Predigen und war im Auto auf der Fahrt dahin, und merkte, ich war übelst aufgeregt und dachte so, wird das gut? Ich habe noch nie in dem Jugendgottesdienst gepredigt und es waren so 200, 300 Teenager, die da waren. Und der das geleitet hat, der hat auch so ein bisschen, ja, kommst du mal und predigst was von Bethel, ne, von der Bibelschule, wo ich da war. Und ich dachte, was erwartet er da, was möchte er da so? Und saß im Auto und dachte so, oh Mann, ist das gut, was ich da bringe oder macht es Sinn? Ich weiß auch nicht so richtig, muss ich da nochmal was schieben und ändern? Und sitze im Auto und es kommt irgendein Lied, habe ich eine CD drin, es kommt irgendein Lied, die mich genau an diesen Satz erinnert. Kattel, es geht nicht um dich. Und ich sitze im Auto und höre dieses Lied und ich erinnere mich an diesen Satz und ich muss richtig anfangen zu lachen. Richtig, also ein befreiendes, ach wie krass Jesus, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht weder darum, ob irgendjemand denkt, dass ich das da gut gemacht habe, es geht weder darum, ob da alles Sinn macht, was ich gesagt habe. Es geht darum, dass ich mich einfach hingebe mit den Dingen, die mir zur Verfügung stellen und sage, Gott, ich will dir treu sein und will dir dienen. Und was daraus kommt, das ist deine Sache. Was du sagen willst, was du vorhast mit den Teenagern da, das ist in deiner Verantwortung, das ist nicht meine Verantwortung. Und ich merke, das war so befreiend, da reinzugehen und zu wissen, es geht nicht um meine Anerkennung, es geht nicht darum, dass Leute mich sehen, es geht nicht darum, dass ich die Sache gut mache, dass Leute mir später sagen, Kattel, das hast du toll gemacht. Es geht nicht darum, es geht um Gott, ihm die Ehre, ihm allein. Und es ist immer wieder eine Lernsache, immer wieder merke ich das, wie Gott mich an diese Punkte führt und mich darauf hinweist, Kattel, um wen geht's gerade? Wo ist dein Fokus? Geht's um mich, um meine Ehre oder suchst du deine eigene Ehre? Und fragt euch mal, wo ihr merkt, dass da so Punkte sind. Während ich rede, so gibt es Sachen, wo ich meine eigene Ehre suche, wo mein Herz nicht ganz bei dem ist, was Gott Ehre bringt. Ja, und in dem Ganzen, ich drehe mich um mich oder was ich so beschrieben habe, das bringt uns in so eine irdische Perspektive, von einem, wo ich nur von mir aus sehe und von meinen Ressourcen, von den Dingen, die ich zur Verfügung habe und eigentlich auch aus den Augen verliere, was Gottes Möglichkeiten sind und was er tun kann. Und dass, wenn ich in das hineinkomme, dieses, es geht nicht um mich, Gott, es geht um deine Ehre und nur um dich, dann komme ich auf einmal in eine himmlische Perspektive und merke, dass ich aus einem ganz anderen Blickwinkel auf Dinge schauen kann und ganz anders sehen kann, Gott, du bist der Schöpfer des Universums, du bist der, der von Anfang an wusste, was durch die Zeiten hinweg passieren wird, der von Anfang an wusste, wie es mir gehen wird, in welchem Moment, was du vorhast mit jedem einzelnen Mensch. Und da verliert sich dieses mir selber Sorgen machen, was passieren könnte und was ich tun muss. Und ich merke zum Beispiel, der Punkt Sorgen ist einer, der für mich so ein Zeichen ist, wenn ich in Sorgen bin und mir viel Sorgen mache um Dinge, dann bin ich genau in dem drinne, Perspektive auf das Irdische und Perspektive auf mich selber, was ich brauche. Und ich meine, das kennt jeder von uns wahrscheinlich, die Zeiten, wo wir uns Sorgen machen, wo unsere Gedanken sich darum drehen, ach, was wird morgen, wie wird das als nächstes, was muss ich da noch vorbereiten, was wird mit den Leuten, wie soll ich das überstehen? Gedanken, die sich oft in unserem Kopf abspielen. Und da sind wir in diesem Punkt drin, wo wir versuchen, für uns selber zu sorgen. Wie kann ich herausfinden, wie ich mein Leben besser mache oder mein Leben zusammenhalte und die Leute, die mir wichtig sind, anstelle zu kapitulieren und zu sagen, Gott, ich weiß, dass ich das nicht kann und dass ich da drin nicht am besten bin, sondern ich glaube, dass du das bist und deswegen gebe ich dir das ab, diese Verantwortung und diese Sorgen und gehe in diese himmlische Perspektive, die Perspektive meines Gottes, dem alles möglich ist und der alles tun kann mit einem Fingerschnips. Ihm ist nichts zu schwer und sein Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Und diese Perspektive, die bringt mich immer wieder eine innere Ruhe und einen inneren Frieden hinein. An ganz vielen Momenten. Ich merke, ich kann da noch nicht dauerhaft drin leben, da will ich aber hin. Aber immer wieder da, wo ich mir dessen bewusst werde, Gott, du bist der Fokus und ich weiß, dass du alles in der Hand hast. Da werden in mir Dinge ruhig und kommt ein Frieden hinein. Und vor allem da, wo ich so von mir selber frei bin und um mich selber drehen, da bin ich auch frei von anderen Leuten, von Kritik und Anerkennung. Wir sind in dem, wie wir als Menschen gebaut sind und als, ja, was wir einfach brauchen, so oft so abhängig von Leuten. So, was denken die Leute, wo bekomme ich Kritik, wo bekomme ich Anerkennung und tun uns nach dem ausrichten. Auch nach dem, was Leute in unserem Leben für Input geben. Und ich meine, es ist auch oft auch gut, wir brauchen Feedback, wir brauchen das von Leuten zu hören. Aber darin soll nicht unsere Abhängigkeit bestehen, was Leute denken, was sie uns zu sagen haben. Sondern von Gott selber. Er soll die erste Priorität haben. Es geht nicht darum, dass das andere gar nicht wichtig ist, aber was Gott denkt, hat erste Priorität. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet zuerst nach seiner Herrschaft, nach dem, was er denkt, nach dem, was er über uns sagt. Und diese Dinge da, wo, also ich nenne es mal wieder unser Ego, wo das herrscht, das ist auch Angriffspunkt für den Feind. Da kommt nämlich, da kommen Selbstzweifel hinein. Da kommen Ängste hinein. Das ist das, wo Scham an sich andockt und sagt, okay, du bist doch nicht richtig, irgendwas ist mit dir falsch. Das ist das, wo Menschenfurcht sich andockt, wo wir merken, uns ist wichtiger, was Leute von uns denken, als das, was Gott von einer Situation denkt. Ja, unseren Komfort und das, was wir im Leben brauchen. Das sind die ganzen Dinge, wo der Feind sich festkrallt und sagt, hier, du musst doch auf dich selber schauen. Wie er zu Adam und Eva gesagt hat, will Gott wirklich das Beste für euch? Wüsstet ihr es nicht selber vielleicht besser? Ja, und er uns versucht weiszumachen, dass wir uns in die Stelle Gottes erheben können und wir selber besser wissen, was wir im Leben brauchen und was wirklich unser Herz füllt. Obwohl das nicht die Wahrheit ist. Und ein Beispiel, was für mich am beeindruckendsten ist, auch an Geschichten im Alten Testament, um dieses, es geht nicht um mich und um meine Träume und meine Wünsche, finde ich bei Abraham und Isaak. Das ist schon immer eine Geschichte, die ich krass fand und mir dachte, wenn ich das in mein heutiges Leben übertrage, wie soll denn das gehen? Also es geht um das, wo Abraham ja diese Verheißung von Gott bekommt, dass er Vater einer großen Nation sein wird und da lange nichts passiert und er dann genau mit einer Magd von einer seiner Frauen einen Sohn zeugt und das aber nicht das verheißene Kind Gottes ist. Und irgendwann schenkt Gott ihm den Isaak, den Sohn der Verheißung. Das eine Kind, auf dem die Verheißung liegt, dass daraus eine große Nation werden wird. Und es weiß Abraham, das hat Gott verheißen, das ist das Kind. Isaak, das ist der Sohn, den ich dir schenke. Ja, und offensichtlich setzt er da seine ganze Hoffnung, sein ganzes Vertrauen hinein. Endlich, das ist der eine Punkt, wo Gott mich beschenken will, mich zu einer großen Nation machen will, wie er es mir versprochen hat. Und dann kommt der Punkt, wo Gott sagt, Abraham, ich will, dass du mir ein Opfer bringst. Und ich will, dass du mir deinen Sohn opferst, den einen Sohn, den ich dir als Verheißung gegeben habe, aus dem ich diese große Nation machen will. Und ich habe das früher immer so gelesen, okay, dann geht er halt hin und genau, will den Sohn opfern und Gott sagt, nee, ich habe da eine Ziege oder Schaf oder was es war, was ich da verfangen habe, was du nehmen kannst. Und dann habe ich mir aber später mal die Geschichte durchdacht und dachte so, diese Reise, die er zu diesem Platz vorgenommen hat, wo er seinen Sohn opfern sollte, das waren wahrscheinlich ungefähr 3 Tage, die er da unterwegs war. 3 Tage, die er unterwegs war mit vielleicht ein paar Dienern und seinem Sohn Isaak. Und überlegt euch mal, was in dem Kopf von dem Vater abgegangen ist, diese 3 Tage lang, die er unterwegs ist. Mit seinen Dienern, seinem Sohn, wo er weiß, Gott hat mir gesagt, ich soll meinen Sohn opfern. Ich soll das eine, wo meine ganzen Träume und meine Vision drin liegt, hergeben. Und ich stelle mir das krass vor. Ich meine, ich habe keine eigenen Kinder, wo ich sagen kann, das nachvollziehen kann, aber wer Kinder hat, wird es nachvollziehen können. Und er sollte seinen Traum opfern. Es ist das, was Gott ihm sogar gegeben hat, aber Gott hat sein Herz geprüft. Was ist dir wichtiger? Den Traum, den ich dir gegeben habe? Oder ich selbst und das, was ich sage? Vertraust du mir mehr als dem, ja, was ich dir schenke? Worein setzt du deine Hoffnung? Und man kann schnell sagen, so Gott, du bist an der ersten Stelle meines Lebens, aber dann, wenn Gott auch was mal von uns fordert, wo was nicht mehr ja, nebeneinander geht, Gott und irgendwas, was uns wichtig ist, da wird sich zeigen, was so wirklich in unserem Herzen ist. Und was ich aber so cool finde, um nochmal auf Petrus zurückzukommen, was ich schon vorher gesagt hatte, in Petrus hatte sich was geändert an dem Punkt. Wir wissen, erst war der Jesus verleugnet hat, aber an irgendeinem Punkt passiert was und wir wissen, dass Petrus später einer war, der für Jesus bis zum Äußersten gegangen ist, der im Endeffekt auch ja, gekreuzigt wurde, weil er Jesus verkündigt hatte, der im Endeffekt wirklich für Jesus bis in den Tod gegangen ist. Und da muss was passiert sein dazwischen, der Jesus verleugnet hat und von Ferne folgte, zu dem, der bereit war, alles aufzugeben. Und das, was passiert ist zwischendrin, ist, dass sein Jesus, mit dem er 3 Jahre unterwegs war, für ihn gestorben ist. Und er das mitbekommen hat, er dabei war, er das gesehen hat. Und von diesem Wissen, dass Jesus der Messias ist, was er auch vorher sagt, Jesus, du bist der Retter, der Messias, das hat Petrus auch bezeugt, aber aus diesem Wissen im Kopf eine Erkenntnis gekommen ist, was das bedeutet, dass Jesus sich für ihn hingegeben hat. Und was, denke ich, auch ein Knackpunkt da drin war, ist dieses, dass Jesus, obwohl er ihn verleugnet hat, später sagt, Petrus, das disqualifiziert dich nicht. Es disqualifiziert dich nicht, dass du an dem Punkt warst, wo du mich verleugnet hast und wo du nicht alles für mich gegeben hast. Er sagt, wenn du mich liebst, Petrus, und es hat Petrus bestätigt, dann geh weide meine Lämmer, dann hast du einen Auftrag von mir. Und ich glaube, diese Barmherzigkeit Jesu, dass Petrus versagt hat und Jesus trotzdem sagt, Petrus, ich habe einen Auftrag für dich und das disqualifiziert dich nicht, ist, glaube ich, das, was auch die Wende brachte in Petrus. Und das ist nicht so, dass Jesus damit erhobenem Zeigefinger und steht und ihr müsst aber und ihr müsst euch aber ganz hingeben und ihr habt noch nicht richtig, sondern in Römer 2, Vers 4 steht auch, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Das, wo wir sehen, wie bedingungslos seine Liebe ist, trotzdem, was wir nicht schaffen oder wo wir nicht da sind, wo wir gern sein wollen. Seine Güte leitet uns zur Umkehr. Und ein Gehorsam aus Liebe heraus trumpft immer ein Gehorsam aus Pflichtbewusstsein heraus. Da, wo wir diese Liebe erkennen und diese Liebe Gottes wirklich mit unserem Leben mehr ergreifen, da werden wir mehr und mehr fähig, wirklich loszulassen, zu sagen, Jesus, alles zu deiner Ehre. Und es ist genauso, wie Jesus es auch mit dem Zöllner und der Ehebrecherin gemacht hat. Er hat nicht erst gesagt zu dem Zöllner, du musst dich erst ändern, sondern er ist zuerst zu ihm gegangen, hat mit ihm gegessen, mit ihm am Tisch gesessen. Und als er das gesehen hat, sagt er, wie krass, Jesus, ich will das Geld, was ich gestohlen habe, zurückgeben. Ich will mein Leben wirklich ändern, weil ich erlebt habe, dass du so gut zu mir bist, obwohl ich das nicht verdient habe. Und ich denke, an vielen Punkten merke ich, wünsche ich mir einfach eine größere Offenbarung von dieser Liebe, die Jesus für mich hat. Das ist der Schlüssel zu dem, dass ich wirklich bereit bin, Dinge aufzugeben. Ich sage, Jesus, ich brauche das mehr. Ich brauche das mehr, dass ich deine Liebe erkenne und deine Liebe ergreife und verstehe, wie gut du zu mir bist, trotz der Dinge, die in meinem Leben nicht so laufen, wie ich mir das wünschen würde. Und Jesus will uns das schenken. Ich glaube wirklich, dass er uns das schenken will, wenn wir uns mehr und mehr danach ausstrecken. Ja. Und es geht nicht in dem Ganzen mich ganz hingeben und es geht nicht um mich, sondern ganz um Gott. Auch nicht um die Frage, oh, liebt Gott mich nicht, weil ich da noch nicht ganz bin oder bin ich dann jetzt nicht so ganz gerettet oder so. Das sind nicht die grundlegenden Fragen. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du geliebt und du bist gerettet. Hier geht es darum, ob unser Leben diese Frucht bringen kann, die Jesus durch unser Leben bringen will. Er hat uns gesetzt, um Frucht zu bringen und eine Frucht, die bleibt. Und da ist von Frucht bringen, ist Sterben ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das ist auch, wenn man nochmal ein Beispiel, was Elli vor uns nochmal erwähnt hatte, mit dem Same, der in den Boden fällt und erst sterben muss. Also steht auch in der Bibel, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das hängt da ganz eng damit zusammen. Und ich wünsche mir, dass mein Leben Frucht bringt. Ich wünsche mir, dass mein Leben das, was Gott damit vorhat, wirklich ganz zum Ausdruck bringt und ja, wirklich gute Frucht bringt. Und da merke ich, da sind Punkte, wo ich in meinem Leben immer wieder sehe, dort muss ich mir selber sterben. Und da muss ich merken, ich muss das loslassen, dass es um mich geht. Und es ist nicht einfach, das ist nicht leicht in den Situationen. Vor allem da, wo es nicht vor Leuten ist, sondern wo es nur mit mir selber ist und ich das nur selber sehe und Gott, mit Gott und mir. Genauso auch in Johannes 15, wo es um die Rebe geht und Jesus diese Rebe beschneidet oder ja, der Weingärtner Gott selber die Rebe beschneidet, damit sie mehr Frucht bringt und viel Frucht bringt. Und wo wir sind wie diese Reben, die manchmal Auswüchse haben, die einfach nur vor sich hin wachsen, aber nicht göttliche Frucht bringen. Und das Gute, das habe ich in meinem Leben auch immer wieder festgestellt, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns darauf hinweist. Er ist derjenige, der uns von Sünde überführt, der uns überführt von den Dingen, die nicht göttlich sind in unserem Leben. Wo ich nicht selber immer kramen muss, was ist in mir falsch, weil dann habe ich nämlich wieder den Fokus auf mir selber, sondern auf den Heiligen Geist hören kann. Heiliger Geist, zeig mir, wo sind in meinem Leben Dinge, die solche Auswüchse sind von der Rebe, die keine Frucht bringen. Und das dann ja auch wirklich trennen lassen von mir und sagen, okay, Jesus, ich will das aufgeben. Was sind die Sachen, die mich immer wieder wegziehen von dir? Was sind die Dinge, die, wenn ich Zeit mit dir verbringen will und wenn ich wirklich in deine Nähe kommen will, die mich ablenken, denen ich meinen Fokus schenke, obwohl der Fokus eigentlich dir gehört? Der Heilige Geist überführt uns und dann ist auch unser Gehorsam gefragt, da treu hinterherzugehen. Ja. Und sich selbst sterben, heißt doch nicht einfach nur, ich muss jetzt alle meine Träume aufgeben und alles, was ich mag, nicht mehr machen und mein Haus oder was auch immer ich habe, wo ich wohne, verkaufen und einen Hutschachtel ziehen und mein Leben so minimal wie möglich machen. Es geht nicht um diese äußerlichen Dinge, das Äußere, sondern wie Jesus durchs ganze Neue Testament immer wieder durchsagt und durcherzählt, es geht um unser Herz. Es geht darum, wie mein Herz ihm gegenüber positioniert ist. und ob es bereit ist, ihm alles zu geben. Und wenn Jesus mich fragen würde, hey, würdest du das für mich aufgeben? Ob ich dann bereit bin, Ja zu sagen? Ist egal, um was es sich handelt. Bin ich bereit, es für Jesus zu opfern? Und es passiert im Verborgenen, in dem, wo wir ja, von der Umwelt ganz unabhängig unsere Beziehung mit Jesus leben. Ja, in unserer stillen Zeit, in dem, wo wir allein zu Hause sind. Was es auch nicht heißt, so würde ich mal als falsche Demut betiteln. Wir haben auch bei unserem letzten Jüngerschaftsschulwochenende da kurz drüber geredet, auch zum Thema Identität ging es da ein bisschen drum, dass wir ganz oft so, also merke ich auch in der christlichen Welt, so eine Angst vor Stolz haben, eine Angst davor, überheblich zu werden und eine Angst, so stolz zu sein auf das, was wir können und was wir tun und da ganz oft in so eine Sache hineinkommen, dass wir unsere Gaben selber gering schätzen, wenn wir ein Lob oder Anerkennung bekommen, das bisschen abtun oder mit so einem Gegenargument irgendwie wegwischen. Und dass ich aber glaube, dass das nicht echte Demut ist, dass echte Demut nicht bedeutet, dass ich mich selber als ganz gering halte und selber von mir nichts halte und alles abtue, sondern dass echte Demut bedeutet, dass ich einfach nicht mehr über mich nachdenken muss so sehr. Dass es nicht heißt, ich denke schlecht von mir, weil dann bin ich wieder auf mich fokussiert, sondern ich muss überhaupt nicht über mich nachdenken, weil ich weiß, dass es nicht um mich geht. Und es heißt auch nicht, dass wir selber keine Anerkennung brauchen. Das ist Quatsch. Wir sind als Menschen so gebaut, wir brauchen Anerkennung. Aber das Wichtige ist, wo ist unsere Quelle? Und ich will für mich selber, dass Gott selber meine Quelle ist. Es ist, was in Matthäus 6, Vers 33 steht, ist auch mein Taufvers. Das trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und ich finde das so schön, dass es zusammenkommt. Dieses trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem, was seine Herrschaft ist, dass er die Ehre bekommt, auch auf dieser Erde. Aber dann auch der Zusatz, und es wird dir alles andere zufallen. Das heißt, wenn ich mich um die Dinge kümmere, die in Gottes Fokus sind, um ihn kümmere, sage Jesus, ich richte mich auf dich aus, heißt das nicht, dass ich vor die Hunde gehe, sondern dann sagt Gott mir selber und ich werde mich um deine Angelegenheiten kümmern. Ich kümmere mich darum, dass du das bekommst, was du brauchst, weil ich dich viel besser kenne, als du dich selber kennst. Und das finde ich so einen schönen Zuspruch, wo ich sage, ich verliere mich nicht selber, wenn ich aufhöre, auf meine Bedürfnisse und alles zu schauen, sondern Gott ist der mich viel besser kennt und der sich darum kümmern wird. Und er ist unveränderlich und absolut zuverlässig und er ist gut zu mir. Ja, und auch Jesus ist so einen Weg des Sterbens gegangen. Sein ganzes Leben war ein sich selber hingeben und wirklich auf den Tod zugehen. Und was aber am Anfang von seinem Leben stand, oder nicht von seinem Leben, aber von seinem Dienst, diesem Weg des Leidens und Weg des Sterbens, stand diese Zusage des Vaters, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Wohlgefallen. Und ich glaube auch, dass deswegen es auch Jesus diesen Weg gehen konnte, weil die Zusage des Vaters zu dem, wer er ist, feststand. Und genauso auch die Zusage des Vaters zu dem, wer wir sind, steht fest. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Das steht fest und das nährt uns. Ja, es ist nicht einfach, dieses ja, sich selber wirklich loslassen, den Fokus ganz auf ihn zu richten. Aber ich glaube, es ist eine Herausforderung, die ich mir selber immer wieder stellen will, an Punkten, wo ich das merke. Wo ich merke, ich drehe mich nicht um Gott und um das, was er sich wünscht. Aber ich will das. Ich will dem Vorbild Jesus ganz folgen. Ich will mich ganz ihm hingeben und will, dass mein Leben die Frucht trägt, die er für mich, die er will, dass sie mein Leben trägt. Und mich nicht festkrallen an den Dingen, die er vielleicht für mich hat und die er mir schenken kann, sondern an Jesus allein. Und es ist wie Abraham, diese Dinge zurück zum Altar zu bringen und sozusagen, Gott, ich gebe es dir zurück, du bist mir wichtiger als das, was du mir schenkst, als meine Träume, als das, was ich mir für mein Leben erwarte. Und ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, an den Punkten, wo wir Dinge loslassen, gibt Gott uns die zurück. Und dann aber nicht zu einem Herz, das sich daran festhält, sondern ein Herz, das ganz auf ihn gerichtet ist. Dann kommen diese Dinge zu uns, wenn wir loslassen. Und sehen, ob Gott es uns wiedergibt. Und ich will euch nochmal aus Philipper 3 was vorlesen, was Paulus geschrieben hat. Verse, die ich auch mal auswendig lernen wollte, bis jetzt noch nicht gemacht habe, das müsste ich mal. Die einfach so ausdrücken, seine Sehnsucht danach, Gott ganz, ganz nah zu sein und ganz bei ihm zu sein. Und zwar sind das die Verse, Moment, ich lese mal ab Vers 7, das ist ein längeres Stück. Philipper 3 ab Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und später aus einem Vers, Vers 13 und 14, oder die zweite Hälfte von 13, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Ich vergesse aber, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Ich jage auf das Ziel hin, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Christus, nach oben, zu Jesus hin. Und das wünsche ich mir so. Ich merke, dass mir irgendwie die Worte fehlen, das auch richtig zu beschreiben, was das heißt, wirklich sein Leben hinzulegen. Aber das, was Paulus beschreibt, mit diesem, alles, was da hinten ist, vergesse ich. Ich will nur dich, Jesus, ich will nur dich. Mein ganzer Fokus ist auf dir. Da wünsche ich mir, dass unsere Herzen da mehr an mehr hinkommen und dass es in unserem Leben offenbar wird. Dass wir an nichts anderes mehr hängen, als an Jesus selber. Und ja, und er unser Herr ist. Und ja, vielleicht können wir nochmal eine Zeit machen. Elli, kannst du kurz ans Klavier gehen? Wo nochmal kurz nachdenken. Ich weiß nicht, also es fällt mir auch schwer, jetzt konkrete Sachen zu sagen, was das in jedem Leben heißen kann, weil das für jeden so was anderes sein kann. Aber dass wir einfach nochmal eine Zeit nehmen, wo wir Gott fragen, so Gott, was sind Dinge, die in meinem Leben gerade mit diesem Fokus am Rangeln sind, wo ich merke, da habe ich Dinge im Fokus und bin auf Dinge fokussiert und auf mich gerichtet, auf Dinge, die mir wichtig sind, die eigentlich nicht vereinbar sind mit dem, dir ganz nachfolgen und mein Leben dir ganz hingeben. Und dass ihr euch einfach kurz Zeit nehmt, vielleicht die Augen zumacht, sagt, Heiliger Geist, ist da irgendwas, wo ich sagen will, da will ich das nochmal mit dir festmachen, ich will das loslassen, ich will das wirklich an dein Kreuz bringen und sagen, ich will mich nicht mehr darauf fokussieren, Jesus, richte meinen Blick auf dich und Jesus da ganz konkret um Hilfe bitten, Herr, richte meinen Blick auf dich, mein Leben soll ganz dir gehören und ich will da mit einem Gebet abschließen. Heiliger Geist, überführe uns von den Dingen, wo unser Herz nicht ungeteilt auf dich gerichtet ist. Und du allein kannst es tun, Heiliger Geist. Es ist ja auch deine Jobbeschreibung in der Bibel, dass du der bist, der uns überführt von Dingen. Und Jesus, unser Herz ist wirklich, dass wir dir von ganzem Herzen dienen wollen, alles für dich niederlegen wollen, Herr, dass unser Leben gute Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Und Jesus, ich danke dir, dass du selber sagst, dass du uns befähigen willst, durch deinen Heiligen Geist ein Leben zu führen, was so Gott gefällig ist. Und Herr, so beten wir um die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, dass du auf uns kommst, dass du uns befähigst, dieses Leben zu führen, was dir Ehre bringt, Herr, nur dir allein, was nicht unsere eigene Ehre sucht, sondern nur auf dich hin ist, Jesus. Jesus, ich bete um eine neue Offenbarung von deiner Liebe in unserem Leben. Gott, ich bete, dass du uns das vor Augen führst, wenn wir dein Wort lesen, Herr, wenn wir darüber nachdenken, was du für uns getan hast, Herr, dass du es uns offenbarst, dass es tief in unserem Herzen offenbar ist, was es heißt, dass du dich uns hingegeben hast. Herr, dass auch ja, dein Fokus so auf uns ist und du so für uns sorgst, Herr, dass wir nicht um uns selber uns sorgen müssen, sondern ganz auf deine Sache ausgerichtet sein können. Und Gott, ich bete, dass du uns tiefer hineinführst. Und ich danke dir, dass du gut bist, Jesus, und dass du ein treuer Lehrer bist, der uns hineinführt in die Dinge deines Reiches, in die Dinge ja, der Beziehung mit dir, was es heißt, da mehr hineinzukommen. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du uns führst, dass du uns leitest. Herr, wir wollen es wirklich bekennen, es geht nicht um uns, es geht nicht um uns, es geht um dich allein. Du bist das Zentrum der Geschichte. Es geht um deine Ehre, Herr, und dass du groß wirst, dass du verherrlicht wirst. Jesus, dir sei Ehre und Preis. Du bist erhoben, Jesus, du bist erhoben. Und so laden wir dich jetzt wirklich ein, so einen Blick ganz neu auf dich auszurichten, unser Haupt zu erheben, von uns weg auf dich. Danke, dass du treu bist, Herr, dass du gut bist, dass du den Weg mit uns gehst und es auch da, wo wir versagt haben, dass wir aufstehen dürfen und weitergehen und dass du uns aufrichtest, Herr. Herr, wir lieben dich. Amen.